Ich sehe nicht jemanden, den ich heilen muss, der bei mir sitzt, sondern ich sehe nur jemanden, der geprägt wurde vom Leben und der seine Ressourcen gerade nicht sehen kann und der sich verloren hat und der sich nicht traut. Und begleite dann die Person dadurch, gehe mit ihr oder ihm den Weg zurück zu sich, weil da liegt der Frieden. Wenn ich im Frieden bin, dann sehe ich die Welt anders, kann anders darauf reagieren. Wenn ich, und da fängt es beim Nervensystem schon an, wenn ich immer überlastet bin durch meinen Job, der zu viel ist, der zum Beispiel, wie ich in der Werbewelt, von mir viel zu viel fordert, ich darf keine Grenzen halten und Co., dann bin ich nie in der Sicherheit und bin nur im Überlebensmodus.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Glowcast. Mein Name ist Miriam Jaks, ich bin die Gründerin von Jaks Beauty Line, Mama von 2 Kindern und ich habe diesen Podcast gegründet, weil ich euch inspirieren möchte, euren eigenen inneren Glow zu finden oder vielleicht wiederzufinden. Genau um diese Thematik geht es nämlich heute tatsächlich, diesen inneren Glow, den Frieden in sich zu finden. Und ich spreche mit meiner lieben Freundin Jeannie darüber. Jeannie und ich haben die lustigste Kennenlern-Story. Wir waren nämlich tatsächlich beide spazieren mit unseren neugeborenen Babys in der Babytrage. Und ich habe Jeannie von Weitem gesehen und dachte, wow, was ist das für eine coole Frau. Sie hatte so eine coole Babytrage. Und ich bin zu ihr gegangen und habe sie gefragt, sag mal, woher hast du denn deine Babytrage? Und so ist aus uns eine tatsächlich sehr innige, enge Freundschaft geworden. Und wir begleiten uns jetzt schon seit 2 Jahren, fast 3 Jahren. Mhm. Und ich freue mich so sehr, liebe Jeannie, dass du heute bei mir bist hier im Glowcast. Herzlich willkommen.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich so.
Ich möchte ja heute mit dir über deine persönliche Entwicklung sprechen, wie du es geschafft hast, den Absprung von einer großen, weiten, bunten Marketingwelt hinein in wirklich eine so sinnvolle Arbeit zu schaffen, mit deinen eigenen Herausforderungen, mit deinen Kindern, wo du ja wirklich auch mit deinem Sohn einen wirklich krassen Weg hinter dich gebracht hast und herausfordernde Zeiten selber hattest und geschafft hast, wirklich so sehr in deinen inneren Glow zu kommen, weil wir haben uns ja auch in der Zeit kennengelernt, vor deiner Coaching-Karriere. Ja. Und ich sehe die Veränderung, liebe Jeannie. Ich sehe, wie du strahlst und wie du aufgeblüht bist und wie du einfach auch so vielen Menschen in meinem Umfeld auch mit deinem Coaching so hilfst, so bereicherst. Und ich freue mich sehr, dass wir vielleicht jetzt damit erstmal starten, dass du erzählst, wie du da überhaupt hingekommen bist.
Ja, voll gerne. Ja, schön erstmal hier zu sein. Ich freue mich, dass wir auch mal so miteinander sitzen. Ja, ich habe jahrelang eigentlich in Agenturwelten gearbeitet, im Marketing, bei Zalando, Red Bull, im Radio auch. Und war da, dachte ich, immer ganz richtig aufgehoben. Ich habe Sprache und Kommunikation studiert und war im Marketing dann ganz zu Hause. Aber irgendwie hat meinem Herzen immer so ein bisschen was gefehlt. Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie begleitet mich seit der Schule. Ich hatte Psychologie in der Oberstufe im Abi, total geil heute im Nachhinein. Aber das war immer, irgendwie wurde ich nur so halb erfüllt und natürlich war der Druck auch enorm hoch. Also ich habe 60 Stunden die Woche gearbeitet, die Sinnhaftigkeit hat mir gefehlt und dann bin ich Mama geworden. Und auf einmal spielt Sinnhaftigkeit und die Familie ja noch eine viel größere Rolle. Und ich kam dann zurück nach der ersten Elternzeit 2019 und da war Corona auch und wir haben gearbeitet. Mein Mann und ich und unser 2-jähriges Kind war zu Hause 9 Wochen und ich habe 60 Stunden die Woche versucht zu arbeiten, Filmproduktion abzuwickeln.
Wahnsinn, wie das überhaupt
das
gehen kann.
Das war schrecklich, ja, es ging überhaupt nicht, also zulasten von unserem Großen, ja. Und da war die Schieflage für mich sowas von klar. Und wenn man Mama wird, dann ist natürlich die Löwenmama in einem. So eine Kompetenz, wie ich ja als Therapeutin auch weiß, so eine Ressource und in diesem Bereich bin ich dann so reingegangen, dass ich gesagt habe, nee, so geht das nicht weiter. Aber es hat echt nochmal 3 Jahre gedauert, weil ich habe dann den Heilpraktiker Psychotherapie wenigstens nebenbei schon mal gemacht. Bin nochmal Mama geworden und nach der 2. Elternzeit dachte ich auch, weil wir ein Haus gekauft haben, man braucht ja das Geld auch, ne, diese ganzen Sicherheitsthemen, dass ich doch nochmal in die Werbewelt zurückgehe und habe mir eine ganz süße, nachhaltige Agentur gesucht und mit der Sinnhaftigkeit da gearbeitet und habe aber nach 2 Wochen gemerkt, es geht nicht. Ich kann es einfach nicht mehr machen. Und dann hat mein Mann eigentlich, war der springende Punkt, weil er hat irgendwann gesagt, du musst es nicht machen. Und dann war ich so,
wow.
Ja,
Wirklich, dieser eine Satz.
Der eine Satz. Und der ist sonst gar nicht so. Er leidet auch heute mehr darunter, dass ich diesen freien, selbstständigen Job habe als ich. Aber das hat er gesagt. Ich habe noch am gleichen Tag gekündigt.
Wow, okay.
Ja. Und habe direkt, der Heilpraktiker, da habe ich dann die Prüfung für gemacht, bestanden und habe direkt dann gesagt, ja, okay, jetzt erstmal arbeitslos. Aber ich wurde nicht mal gesperrt, weil ich bin ja recht spirituell, ich liebe das, ich bin ja ganz zu Hause und es hat alles ineinander gegriffen. Mhm. Also ich habe gekündigt mit der Erwartung, jetzt gesperrt zu sein, also man ist dann 3 Monate sozusagen aus dem System raus, bekommt kein Geld, weil man selber gekündigt hat. Aber für mich war das nicht der Fall. Ich habe begründet, warum, Familienunfreundlichkeit, ich hätte fast nicht heiraten können, weil an dem Wochenende ein Filmdreh stattfinden sollte. Und dann wurde ich nicht gesperrt, habe gleich Geld bekommen.
Super.
Habe auch ein super Arbeitslosengeld bekommen, weil ich nämlich davor diese 60-Stunden-Wochen mich wieder Vollzeit zurückgemeldet habe, obwohl alle gesagt haben, mach's nicht, geh nicht Vollzeit zurück.
Also in weiser Voraussicht. Ich wusste hast das schon irgendwie so gemerkt.
Ja, so auf Kopfebene war das damals das Dümmste, was ich hätte tun können. Weil mir ging's ja nicht gut damit und unserer Familie auch nicht, aber ich wusste, ich muss das irgendwie machen und bin immer dieser Stimme gefolgt. Und habe nur deswegen auch ein okayes Arbeitslosengeld gehabt, der 60% vom Gehalt. Ich habe mir dann bei der Agentur für Arbeit zuerst auch ein Jobcoaching rausverhandelt, was mir dann wirklich erst auch gezeigt hat, dass ich jetzt gründen muss. Dass ich nicht einen anderen Job oder Umschulung jetzt brauche, sondern es ist jetzt der Moment zu gründen. Und dann habe ich tatsächlich vor 1,5 Jahren mittlerweile ja meine Coaching-Karriere gestartet und mein Herzbusiness begonnen.
Ich war live dabei, Dini.
Du warst
dabei.
Ich sag immer, du bist mein Business Angel, weil für mich auch immer noch, das mich zu zeigen, also hier zu sitzen, ist heute für mich wirklich krass. Ich saß noch nie vor der Kamera. Ich habe bis vor 1,5 Jahren noch nie eine Story auf Instagram gepostet. Ich wusste aber, um das zu machen, was mich erfüllt und was auch Menschen hilft, muss ich mich zeigen. Menschen müssen davon erfahren. Habe meine erste Instagram-Story aufgenommen und dann recht schnell hatte ich, glaube ich, zu Ostern vor 1 Jahr ein Gewinnspiel gemacht und du hast das geteilt. Und da kamen die ersten Followerinnen zu mir und davon war eine zum Beispiel jetzt auch auf meinem Retreat.
Ach, schön.
Vor 2 Wochen.
Schön.
Ja, und das ist wirklich, also für mich bist du mein Business Angel gewesen schon immer.
Aber es ist auch so wichtig, weil ich glaube, auch das ist ja das, was ich auch immer allen Frauen auf Instagram und überhaupt allgemein Social Media, auch auf LinkedIn und so weiter predige, dass also erstmal nur sprechende Menschen wird geholfen, das hast du sowieso schon super gut gemacht, ne? Dass du ja auch wirklich gesagt hast, okay, ich frage nach, ich verhandle, ich gebe nicht auf, ne? Ich kämpfe dafür, weil ich meine, ganz oft auch viele andere Frauen würden vielleicht in dem Moment einfach sagen, ja, okay, ich werde jetzt halt gesperrt, dann kriege ich kein Geld oder würden auch niemals nach Unterstützung beim Arbeitsamt helfen. Und das hast du ja schon alles super gemacht und ich sage dir ja auch immer wieder, ich meine, es gibt ja tief sitzende Gründe, warum du ja auch diese Angst hast davor, ne, dich so zu zeigen und warum das so ist, das weißt du ja am besten. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die uns auch pushen, ne? Die halt auch einfach sagen, so Gini, ich habe dich angerufen vorgestern und habe gesagt, so Gini, können wir Mittwoch die Aufnahme machen. Und ich glaube, das ist bei mir unterbewusst drin, dass ich sage, okay, du hast Angst davor, dann frage ich dich nicht 3 Wochen vorher, weil dann machst du dir 3 Wochen lang Gedanken dazu.
Danke dafür.
Sondern vorgestern habe ich gedacht, okay, wir brauchen jetzt noch eine neue Podcast-Folge. Wen frage ich? Dich, weil wir wollten seit Ewigkeiten das zusammen aufnehmen. Und vielleicht können wir einmal noch so kurz auch da reingehen, wie viel Angst dir das ja auch bereitet hat, ne, so diesen Schritt zu gehen, weil du ja auch eine besonders herausfordernde Familiengeschichte hast mit deinen 2 Kindern und dann halt eben diesen Absprung von so einem super sicheren, gut bezahlten Job in diese Selbstständigkeit. Ich glaube, das kennen einfach auch viele oder viele wollen vielleicht diesen Step gehen und trauen sich das überhaupt nicht und bleiben ja dann eigentlich so in ihrem so Sicherheitsfeld, ne, so ich habe das Geld und ich muss und die Familie und ich habe 2 kleine Kinder und ich habe dieses Haus abzubezahlen. Vielleicht können wir einmal noch darauf eingehen, weil ja auch deine Thematik ja auch die ist, ne, in sich Frieden zu finden. Und vielleicht können wir einmal da wirklich so reingehen. Was bedeutet das denn für dich? Also warum war das für dich so wichtig und warum hast du auch zum Beispiel nach 2 Wochen wirklich gesagt, so boah, ich kann das einfach nicht mehr, es geht nicht. Wieso hast du das geschafft und warum schaffen das vielleicht andere nicht? Oder wie kannst du auch ermutigen, diesen Step zu gehen?
Ja, schöne Herleitung, Zusammenfassung auch, weil mir jetzt gerade nochmal bewusst wurde, wie habe ich das geschafft nach der 2. Elternzeit? Und zwar in der 2. Elternzeit war ich mit mir, mit meiner Energie, mit meinem Frieden. Ich habe den Heilpraktiker gemacht, ich habe mich selbst verwirklicht auf einer Ebene. Ich war Mama, ich hatte die für mich damals sinnvollste Aufgabe. Und erzähle ich gleich auch gerne noch, mit unserem Großen hatten wir wirklich viele Herausforderungen. Und ich kam aus dieser Stärke und ich habe mich wiedergefunden. Ja? Ich war bei mir, in diese Welt, wo mein Nervensystem wieder die ganze Zeit permanent überreizt ist, wo ich meine Grenzen nicht setzen darf, weil das heißt, die Arbeit wird nicht rechtzeitig fertig, wo mein Privatleben eingeschränkt ist, aber das Geld am Ende winkt, ne? Wie so eine Möhre. Ja, okay, gutes Geld verdient, unser Hauskredit. Und das hat sich für mich aber, weil ich so klar sehen konnte nach der Elternzeit, so dissonant angefühlt. Trotzdem wäre ich aber wahrscheinlich darin noch etwas länger geblieben, weil der Leidensdruck noch so aushaltbar war. Hätte mein Mann das nicht gesagt.
Du hast ja auch eine sehr, sehr krass hohe Schmerzgrenze, ne? Also deine Schmerzgrenze. Wirklich, ja. Also deswegen, du musst gleich unbedingt auch mal erzählen, weil du hast ja wie viele Jahre nicht geschlafen, ne? Und warst ja mit deinem Sohn ja auch wirklich in einer Belastungsphase, wo ich echt immer denke, boah, Dini, ich habe so einen Respekt vor dir und wie ruhig du dann immer bist, ja? Auch wie ruhig du dann auch in Momenten so mit mir sprichst, wo ich mal denke, boah, Wahnsinn, was du alles wuppst und wie du das machst. Also du hast da schon eine krasse Belastungsgrenze, was vielleicht auch andere nicht ganz so stark haben, aber vielleicht auch nochmal hier diese Erklärung, weil du sagst ja, du warst da in so deiner Mitte und du hast ja in dieser Elternzeit, wir hatten ja dann auch tatsächlich das zweite Kind dann ja zusammen, also ne, haben wir ja parallel bekommen, wir haben uns ja auch kennengelernt, als ne, dein Sohn, glaube ich, 3 Monate alt war, ne?
Baby gerade 3 Wochen, ne?
Genau, sie war ja so ganz frisch geboren und ich erinnere mich ja auch an dieser ersten Zeit, ne, wie du auch gesagt hast, boah, ich bin so erfüllt da drin und das finde ich so krass, kannst du das bitte einmal noch kurz schildern? Warum auch dein Wunsch dann noch verstärkt worden ist, auch ja tatsächlich auch anderen Familien vor allem auch zu helfen, ja, herausfordernde Familiensituationen zu bewältigen.
Ja, also erstmal, um es nicht zu spannend zu machen, mein großer Sohn wurde jetzt, mittlerweile ist er, wird 7 und der wurde mit Asperger-Autismus dann diagnostiziert. Aber als Baby hat sich das so geäußert, dass er wirklich nur geschrien hat, nicht geweint, geschrien. Stundenlang, er hat nie länger als 40 Minuten geschlafen und das über wirklich Monate, fast Jahre. Und wir sind dann, weil er hat am Anfang die ersten 5 Monate nicht per se geschrien, deswegen konnten wir nicht in die Schreiambulanz. Und die Ärzte haben mir immer gesagt und auch Familie, du musst ruhiger werden. Das ist, dann wird dein Kind auch ruhiger, ist alles deine Schuld. So dieses typische Mom-Guilt-Thema, ja, ich habe alles falsch gemacht, mein erstes Kind, ich kann es ja nicht wissen. Und die Intuition, die ich aber immer in mir hatte, schon in der Schwangerschaft, dass was nicht stimmt, die bestätigt sich jetzt. Und ich habe mich davon aber nicht abbringen lassen, weil dieses Mama-Thema wie meine größte Ressource und Kompetenz war. Ja, ich habe zum Beispiel Angst, nicht mal mehr, aber ein Unwohlsein vor Gruppen, vor Bewertung, auch immer noch ein Sichtbarkeitsthema und kann trotzdem Coach sein. Das schließt sich überhaupt nicht aus. Aber als Mama war ich für mein Kind alles. Da gab es das nicht. Und ich habe wirklich keinen Schritt, bin ich nicht gegangen. Und habe irgendwann mit Theo, so heißt mein großer Theodor, einen guten Weg gefunden, aber dann so mit 3, 4, er war immer noch, er hat jeden Tag Meltdowns gehabt, wird dann auch oft der Bockphase zugeschrieben. Jacken konnte er nicht anziehen, die Bündchen, also wirklich eine Socke anziehen, war ein Marathonlauf. Wir sind manchmal nicht aus dem Haus gekommen, wir konnten nachmittags nicht rausgehen, es gibt keine Hobbys oder Aktivitäten, die wir machen können. Und wir sind dann einfach irgendwie klargekommen, würde ich sagen, aber mit Corona auch eher schlecht als recht. Und dann war ich wieder schwanger. Und dann hatte ich wieder eine Verantwortung für noch ein Baby und er hat dann immer geschrien auf Bauchhöhe und da habe ich gesagt, es geht nicht mehr, wir brauchen Hilfe, stopp, wir müssen jetzt noch mehr gucken, es liegt nicht nur an uns und bin dann zur Kinderärztin und habe ein A4-Blatt vorne und hinten beschrieben mitgebracht und sie wollte mich wieder vertrösten, wir sollen doch das Kind in Ruhe lassen, was dann mit uns Eltern ist, so Helikoptereltern, da meinte ich, sie geben mir jetzt 5 Minuten und hören mir zu, mehr nicht, ich bin auch für immer ruhig, aber ich will das einmal und habe das vorgelesen und ich hatte das erste Blatt nicht mal zur Hälfte und sie meinte, ja, sei es eigentlich auch schon aufgefallen. Dann haben wir die Überweisung bekommen zur Diagnostik. Das ist zum Beispiel das MVZ oder SPZ, medizinisches Versorgungszentrum oder sozialpädiatrisches Zentrum gibt es in jedem Bezirk. Und da ging dann die Diagnostik los. Das ist recht langwierig. Aber ich hatte dann ja keinen Klemmer mehr. Ich war dann, Theo ist so, wie er ist. Wir sind weitergelaufen. Ich wollte nur als höchstes Gut für ihn, dass er glücklich werden kann in diesem Leben. Und ich dachte, wenn wir irgendwas übersehen, dann sind wir hier wenigstens einmal aufgefangen. Und dann weiß ich noch, dann saßen wir in der Diagnostik, in der Auswertung, bei dem Fach Oberarzt, bei dem leitenden Arzt, und der sagte ADHS, damit habe ich eigentlich gerechnet. Und dann sagte der ja, und ihr Sohn hat Asperger-Autismus. Und da ist wie mein Lebensfilm stehen geblieben, als er das gesagt hat. Und das lief auf einer anderen Frequenz, in einer anderen Farbe weiter, weil ich wusste, wow, es wird, und ich hatte den Heilpraktiker Psycha schon, es wird nie wieder das gleiche Leben sein. Und jetzt können wir besser darauf reagieren. So eine Diagnose ändert nichts, weil klar, Omas und Tanten sind dann vielleicht ein bisschen nachsichtiger, weil sie sagen, ach ja, okay, der kann einfach dieses empathische Soziale nicht. Aber trotzdem im Alltag verwischt sich das wieder. Dennoch können wir besser auf ihn reagieren und ihn fördern. Und mein höchstes Gut ist als Mama wirklich, dass er glücklich werden kann. Nochmal. Bedürfnisorientiert und Co. finde ich wichtig, finde ich manchmal aber auch als Mama von einem neurodivergenten Kind betrachte ich das kritisch. Also sehe ich auch wirklich nicht ganz so wie der Mainstream, weil ich auch die Folgen gesehen habe bei uns, weil meine Bedürfnisse zählen auch. Ich habe mich fast aufgelöst durch die bedürfnisorientierten Bücher, weil ich dachte, oh Gott, das Kind. Ich gehe eher so auf die indigenen Ansichten, also wie es ursprünglich gemeint war, ja, mit dem Dorf und Co. Ja, aber kein Dorf, wo Fernsehen und Süßigkeiten zählen, weil das triggert auch wieder. Anderes Thema, aber ich denke, dass mit Theo das ein ganz wichtiger Weg war, diese Diagnose zu haben, auch wenn es Einschränkungen sind. Er gilt jetzt als in Deutschland als Behinderter, obwohl man ihm das nicht ansieht, nicht anmerkt. Er ist sehr, sehr begabt, also sprachlich sogar fast hochbegabt, eloquent, emotional, super süß. Aber wir als Eltern schaffen das fast nicht alleine, ihn zu stemmen und ihn aufzufangen. Und daher die hohe Belastung, die ich immer hatte. Aber warum, um deine Ursprungsfrage endlich zu beantworten, ich diesen Frieden in mir gefunden habe, war, weil ich A, die Mama-Kompetenz hatte als stärkster Treiber und diese Intuition, die ich immer hatte. Und dann auf einmal wusste, ich war immer richtig, schon als ich schwanger war. Habe ich gesagt, es stimmt was nicht, der bewegt sich anders. Das können Sie gar nicht wissen, Sie sind ja Erstlingsmama, Sie sind ja nicht mal 30.
Wahnsinn.
Und dann habe ich jetzt von der Ergotherapeutin erfahren, dass zum Beispiel Autisten sich nicht richtig in den Geburtskanal einstellen können, weil ihnen das Gen fehlt oder das Gen aktiviert wird durch einen Kaiserschnitt, das weiß man nicht, nicht aktiviert wird. Und er konnte gerade so nur spontan geboren werden, aber ich wusste immer, ich muss ihn natürlich auf die Welt bringen. Sonst wird er das nicht schaffen. Das war so ein Wissen, wie so ein Urwissen. Und dann habe ich den Kaiserschnitt, ich habe mir einen hebammengeführten Kreißsaal ausgesucht, den Kaiserschnitt nicht zugelassen unter diesen krassen Schmerzen. Er hatte doppelte Nabelschnurumschlingung und konnte sich nicht einstellen in den Geburtskanal, weil er so viel sich bewegt hat im Bauch. Und die Hebamme war auf meiner Seite und wir haben mit letzter Kraft ihn gebären können. Und dann hat danach die Oberärztin wie so eine Beichte abgelegt, als sie mich danach verarztet hat. Mein Baby war weg, wurde beatmet. Und dann war ich so wieder bei mir und habe gar nicht verstanden, was passiert. Und sie meinte, sie kann das gar nicht fassen, dass ich mich nicht habe zu diesem Kaiserschnitt überreden lassen, weil sonst hätte das Baby nicht überlebt, hat sie mir gesagt. Weil der war so fest durch die Umschlingung auch eingebaut.
Ja, so eingewickelt, richtig.
Es wäre nicht gegangen.
Wow.
Und danach, wir haben auf einmal das Familienzimmer bekommen in der geburtenstärksten Nacht, wo auch Kate ihr Baby gekriegt hat. Ja. Da gab es, es war so eine Nacht, wo alle ihre Kinder gekriegt haben. Sonst 3 Geburten, da waren 8 und Familienzimmer keine Aussicht. Aber wir haben das bekommen und alle wollten mich kennenlernen, weil die konnten nicht glauben.
Dass du da auf deine Intuition so gehört hast und dass das ich so das, geahnt hast.
Und das war auch für mich, ich wusste dann mit der Diagnose und allem, das ist mein Kern. Und das war so ein Frieden in mir. Und ich habe mich nicht mehr abbringen lassen und deswegen habe ich auch erst gegründet als Holistic Mom, als die ganzheitliche Mama, weil ich diese Mama-Intuition, das ist für mich so ein Kern. Mittlerweile sind ja auch ganz viele Männer bei mir und Jugendliche, Mädchen und Frauen, die wo Kinder und Familien gar keine Rolle spielen. Und deswegen wird das jetzt Holistic Momentum, ist Holistic Mom auch mit drin. Da werde ich jetzt noch weiter das Programm öffnen und auch Meditation und Audios anbieten und Co. Aber so bin ich gestartet, weil das war mein Frieden in mir. Ich habe mich erinnert, wer ich bin.
So schön.
Ja.
So schön. Vielleicht magst du einmal auch so ein bisschen noch aus deiner Coaching-Perspektive und auch mit deinem Ansatz, den du so gehst, vielleicht auch nochmal Menschen, die jetzt auch wirklich so hellhörig geworden sind, die auch vielleicht selber sagen, boah, Wahnsinn, das inspiriert mich gerade so, auch nochmal hinzuschauen, was denn eigentlich der Frieden in mir wäre. Weil ich glaube, das kennen sehr viele, ich kenne das ja auch von mir, von jahrelanger Arbeit auch, dass man vielleicht auch schon viel macht und dass man vielleicht auch weiß, dass man so, weiß nicht, Themen bei sich hat, die man einfach nicht abschütteln kann und es nicht so richtig versteht. Also diese endlose Suche nach dem Frieden, nach der Ruhe, nach diesem, wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Calling? Was ist der Ruf, der da in mir steckt? Hast du vielleicht so ein paar Impulse noch, auch wie man das angehen kann? Weil ich finde ja auch deinen Coaching-Ansatz so schön. Vielleicht kannst du das auch noch mal so ein bisschen erzählen, weil es ja eigentlich auch so erklärt, wie komme ich denn dahin?
Ja, also der Coaching-Ansatz ist für mich fast mittlerweile so ein bisschen unkonventionell, konventionell, weil natürlich habe auch ich Imposter und denkst so, ja, wie jetzt sitze ich hier, komme aus der Medienwelt und coach Leute und begleite die in ihr Leben. Aber ich mache das so ganz intuitiv auf Resonanz. Ich habe ganz viele Tools als Gesprächstherapeutin, ich kann auch aufstellen, ich kann in Trancen rein begleiten und Co. Aber es ist eher immer an sich erinnern. Ich sehe nicht jemanden, den ich heilen muss, der bei mir sitzt, sondern ich sehe nur jemanden, der geprägt wurde vom Leben und der seine Ressourcen gerade nicht sehen kann und der sich verloren hat und der sich nicht traut. Und begleite dann die Person dadurch, gehe mit ihr oder ihm den Weg zurück zu sich, weil da liegt der Frieden. Frieden beginnt in mir, sage ich immer. Und es gibt ja dieses Mantra, Frieden beginnt in mir. Und wenn ich im Frieden bin, dann sehe ich die Welt anders, kann anders darauf reagieren. Und da fängt es beim Nervensystem schon an, wenn ich immer überlastet bin durch meinen Job, der zu viel ist, der zum Beispiel, wie ich in der Werbewelt, von mir viel zu viel fordert, ich darf keine Grenzen halten und Co., dann bin ich nie in der Sicherheit und bin nur im Überlebensmodus und unser Körper hat nur Fight, Flight, Freeze. Oder es gibt im Englischen noch Fawn, braucht man nicht einsteigen. Aber diese drei Überlebensmodi, also entweder kämpfen, fliehen oder erstarren. Und meistens sind wir hier im Alltag und kämpfen. Wir machen weiter, wir haben Kinder, wir haben ein Haus. Aber da kann man ja nicht im Sinne von wieder ganz werden. Da ist keine Sicherheit, da kommt man nicht an seine Ressourcen ran. Das macht man jahrelang, ja. Viele können das fast ihr Leben lang und fühlen sich aber, manche beschreiben das als nur halb oder am Leben vorbei. Die Jahre ziehen vorbei, man wird frustrierter, man ist ja auch dann teilweise jemand, der man gar nicht sein möchte. Man schreit seine Kinder vielleicht an, ja, und das passiert mir auch. Ich bin auch überlastet, weil wir zu wenig Eltern sind für Theo. Ich schreie ihn manchmal abends auch wirklich an, weil ich nicht mehr kann. Und ich weiß dann aber, ich entschuldige mich danach. Trauma entsteht nicht unbedingt in dem Moment, wo es passiert, sondern wenn es danach nicht integriert und verarbeitet werden kann. Das heißt, wenn ich danach mit meinem Kind drüber rede, weil ich die Reflexion habe und die Ressourcen, dann kann es dem Kind sogar noch eine Resilienz mitgeben. Aber ich begleite die Person dadurch zu erkennen, okay, wow, es ist viel zu viel. Gebe ihr Tools an die Hand, um dann ihr Nervensystem zu regulieren. Und wenn wir dann in dieser Sicherheit sind, indem ich zum Beispiel auch in der einen Stunde, die wir uns die Woche gönnen oder anderthalb, sie in eine Hypnose reinbegleite, in eine Meditation, ihr Nervensystem einmal so ganz, ganz, ganz ruhig in die Stille führe, um dann an Themen ranzukommen, die vielleicht in der Kindheit liegen, die Trigger zu erkennen, zum Beispiel klassisches Mutterthema, was jetzt durch die Chefin immer getriggert wird, angepiekst wird. Und dann können wir da nämlich auch so kleine Stellschrauben modulieren. Und die Person hat das aber in sich gefunden, durch ihre eigenen Anteile, die sie erkennt. So, das ist mein jugendlicher Anteil. Ich bin bei der Chefin wieder 16, so wie bei meiner Mama. Den Anteil will ich aber gar nicht leben. Ich möchte eigentlich gerne den kreativen Anteil leben, weil ich bin total gerne Art Direktorin. Und das kann ich dann gar nicht leben, weil dann kommt immer die 16-Jährige nach vorne. Das sind so die Tools, die ich nutze. Aber an sich geht es immer um, wer ist die Person im Kern? Und ich habe jetzt eine Human Design Energetik-Weiterbildung noch gemacht, weil wer Human Design kennt, das ist ja wirklich, man kann es jahrelang studieren. Also ich bin absolut keine Experte, aber ein Grundtool, um sich zu verstehen, wie man gemeint ist. So wie ein Horoskop in viel, viel tiefer. Das hat ganz viele Aspekte, auch die Chakrenlehre mit drin und das chinesische I Ching. Und dann weiß man, wie man gemeint ist, wie man zum Beispiel Entscheidungen trifft. Ich kann Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen. Ich weiß es sofort, diese Intuition habe ich beschrieben. Mhm. Für andere, ich weiß noch gar nicht.
Bei mir. Ja, ich habe das zum Beispiel ganz doll, dass ich ganz schwierig Entscheidungen nur treffen kann.
Ja, und dann stell dir vor, ich würde dir jetzt den Rat geben, Intuition, spür deine Intuition. Yeah. Wäre ja voll an dir vorbei. Mhm. Und es gibt so Human Design zum Beispiel als Tool, dann könnte man dein Human Design, das ist Geburtszeit, Ort und Datum, könnten wir gucken und würden vielleicht feststellen, dass du eine ganz andere Autorität, sag man, hast und du Entscheidungen vielleicht im Zyklus, dass du Entscheidungen vielleicht in Zyklusphasen triffst. Das heißt, du brauchst dafür länger und das ist eine emotionale Welle und das bist du, Miri, so bist du gemeint. Mhm. Und dann finde ich, ist es viel, viel wertvoller, wenn ich dich sehe, wenn ich dich erkenne und wir dann damit arbeiten. Und die Energetikkomponente ist ja auch wirklich höchst spirituell. Ich liebe das, dass ich mich auf einer anderen Ebene einchecke und auch heilen kann auf Energieebene. Und das mache ich nicht immer, aber es kann eben mit dazukommen und nochmal mehr bewegen und ja.
Total schön. Mhm. Können wir vielleicht einmal noch auf den Aspekt eingehen, weil ich den auch noch so wahnsinnig wichtig finde für gerade auch Menschen, die sagen, ich möchte gerne was in meinem Leben verändern, ich möchte was verändern, ich habe, ich muss nochmal neu einsetzen. Gerade für die Menschen, die sagen wirklich, sie möchten was in ihrem Leben verändern und sie möchten halt einfach auch glücklicher werden oder eben nicht mehr in diesem Dauerstrudel sein von irgendwie Erschöpfung und totale Frustration. Wie ist es denn dann bei dir gestartet? Weil ich erinnere mich ja auch an die Zeit, wo du dann losgelegt hast, ne? Wo dann ja auch irgendwie es auch so für euch als Familie ganz schön herausfordernd war, ne? Dass ihr ja dann auch gesagt habt, boah, man muss sich ja auch erstmal einen Kundenkreis aufbauen, ne? Und man muss ja auch irgendwo da erstmal mit starten. Und jetzt hast du ja mittlerweile in Friedrichshagen kleine Praxis und bist ja super gut eingestiegen und du wirst ja auch immer weiter empfohlen von allen, die zu dir kommen, die sagen ja dann auch wieder zig anderen Leuten, oh, du musst zu Jeannie gehen, die macht das so toll und so empathisch und da freue ich mich ja auch wahnsinnig doll für dich, aber vielleicht hast du ja nochmal so Tipps für diejenigen, die jetzt auch sagen, boah, das ist jetzt so, das ist jetzt mein Impuls gewesen, das war jetzt irgendwie so mein Calling, diese Folge mit Jeannie hat mich jetzt total inspiriert und ich möchte jetzt irgendwie was verändern. Vielleicht kannst du so ein, zwei Tipps nochmal mitgeben, wie man dann halt auch diesen Mut dazu findet oder diese Kraft und dann auch zu sagen, so ich bin jetzt bereit, weil du bist sehr spirituell und ich bin ja auch so, dass ich immer ans Positive glaube und ich immer fest davon überzeugt bin, dass wenn wir unserem Herzen folgen und unserem Seelenruf, dass sich alles ergibt und ich einfach viel mehr in Strahlen komme, dieses Strahlen ganz viel mit meinem Leben und meinem Umfeld macht. Aber es gibt ja auch wiederum so viele Menschen, die das gar nicht haben und überhaupt nicht und ganz realistisch nur rangehen und sagen, ja, das geht ja nicht, das wird ja niemals klappen. Gibt es da so ein paar schöne Ideen und Impulse von dir?
Das Erste, als du geredet hast, was sofort da war, war, hol dir Hilfe. Weil wenn es in dir selbst nicht drin ist, und das meine ich gar nicht, weil ich jetzt Coach bin zufällig und therapeutisch begleiten kann, sondern wenn man das in sich selbst nicht hat, ist es keine Schwäche, nach Hilfe zu fragen. Und wirklich, man braucht manchmal, nicht jeder, aber einfach den Austausch von außen, dass einem jemand auch sagt, guck mal, ich sehe dich so und du kannst das schaffen, nur tausch dich aus, hol dir Hilfe. Ich habe, obwohl ich aus der Werbewelt komme, für mich selber Werbung zu schalten und Marketing zu machen, ich hole mir da Hilfe.
Ja.
Ich und auch im Rechnungswesen, ich meine, ich war digitaler Projektmanager, ich musste Termine koordinieren, das war mein Hauptjob. Und jetzt, ich will das gar nicht mehr machen und hole mir dann eben Hilfe. Also sich da wirklich das so ein bisschen aufzumachen und da vielleicht auch alternative Sichtweisen wenigstens einzuladen, weil mir dient immer alles, was lebensbejahend ist. Es hilft mir ja nichts, wenn ich denke, oh Gott, da draußen ist Krieg und Co., dann gründe ich nicht. Ich hätte niemals gegründet. Hätte ich wirklich mich von der Weltsituation da
so beeinflussen lassen.
Ich hätte mein Licht ausgeschaltet. Deswegen habe ich für mich einen Weg gefunden, dass ich mich trotzdem verwirklichen kann, dass ich mich traue. Und das war für mich, mir Hilfe holen, auch mit dem Gründungscoaching, mich erinnern, was ich eigentlich im Kern bin. Und das war einfach Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, das war immer, ich dachte immer, ich bin talentfrei. Ich dachte immer, ja, ich bin so typisch Scanner-Persönlichkeit, sagt man ja gerne, nur ich kann alles so ein bisschen und gut mit Menschen und bin für alle die Beraterin, aber eigentlich kann ich nichts, kann ich singen oder so diese klassischen Talente. Und dann wird mir jetzt erst bewusst, so das war ja immer da. Und ich habe das dann gesehen, indem ich auf mein Leben zurückgeblickt habe, was mich immer begleitet hat und was auch nicht wegging. Also das kam immer wieder zu mir. Und der Mut, glaube ich.
Der Mut ist ein ganz großer.
Das ist das Wichtigste. Da habe ich auch noch ein schönes Beispiel, weil ich bin, obwohl ich bei Red Bull gearbeitet habe, im Mini rumgefahren, bin ich nie gern Auto gefahren. Ich hatte wie so eine, ja, doch damals war es wirklich so eine Autofahrangst, dass ich mal irgendwen übersehe oder ja, mir was passiert, und bin dann jahrelang nicht Auto gefahren. Und dann wollte ich auf einmal kein Auto mehr fahren, war so, nee. Und dann sind wir aufs Land, sage ich immer, ich komme ja aus Berlin, und es war für mich ganz schwer rauszuziehen. Das haben wir für Theo gemacht, grün und ruhig, wir wohnen ja jetzt gar nicht so weit weg voneinander. Dann sind wir rausgezogen und dann brauchte ich ein Auto und musste fahren und war so, oh Gott. Und hatte dieses Thema noch, und es hat sich nie angefühlt wie meine Angst, aber ich habe sie ausagiert. Und das Einzige, was geholfen hat, neben Aufstellungsarbeiten, ja, auch Anheilung und die Sachen angucken, war es zu tun. Und ich habe angefangen, mir das in machbare Mini-Steps runterzubrechen. Also wirklich dann nur zur Kita, 30er-Zone, voll der Umweg, egal. Irgendwann einkaufen über eine große Straße, und jetzt kann ich auch wieder Autobahn fahren. Ich weiß noch, vor über einem Jahr hatte ich eine Doula-Begleitung und die Mama musste auf die Intensiv mit dem Baby verlegt werden. Und da dachte ich, okay, jetzt musst du Autobahn fahren. Und war aber wieder für eine Mama, weil ich fahre jetzt Autobahn. Und heute ist es für mich kein Thema mehr. Es ist immer noch so, dass ich spüre, ich werde nie so gerne Auto fahren wie du, aber ich mach's, und das Machen war das. Man muss es machen, und ich muss auch heute die Unsicherheit jeden Tag aushalten, dass ich nicht weiß, wie mein nächster Monat wird. Dass ich nicht weiß, ist für meinen Mann, wie gesagt, viel schlimmer als für mich, aber wird der nächste Monat gut? Können wir davon gut leben oder nicht? Aber weil es mich so erfüllt und ich mich jeden Tag hinsetze, ich meditiere viel, vor jedem Coaching checke ich mich ein mit mir, ich sorge für mich gut, immer wieder in meine Mitte zu kommen, kann ich das irgendwie halten. Ich übernehme Verantwortung. Ich kann irgendwie mein Leben gestalten. Ich sitze wortwörtlich im Fahrersitz von dem Auto und bei mir. Ich will mich nicht mehr leben lassen. Das habe ich ganz lange gemacht in Agenturen. Ja, wurde mir gesagt, nee, du kannst jetzt am Wochenende nicht in Urlaub fahren. Du musst jetzt, der Filmdreh wurde verschoben. Das mache ich nicht mehr. Ich lebe jetzt mein Leben.
So schön, so, so, so schön. Und ich glaube auch ganz ehrlich, Dini, das war jetzt einfach so die perfekten Abschlussworte. Vielleicht kannst du ja einmal nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen einmal so sagen, zusammenfassend, wo jetzt auch so genau deine Schwerpunkte liegen, wo du sagst, so darin unterstützt du die Menschen. Und das ist auch etwas, wo du sagst, so, oh, da gehst du total drin auf.
Viele kommen zu mir in herausfordernden Lebenssituationen. Sie trauen sich nicht, den Job zu verlassen. Sie sind Mama geworden. Ich habe tatsächlich mittlerweile auch viele junge Mädels, die vielleicht selbst vermuten, dass sie ADHS haben. Da bin ich natürlich mit meinem Feldwissen super ausgestattet. Aber über die herausfordernde Lebenssituation gehen wir dann meistens eben in dieses Feld des Erinnerns. Wir machen auch Historienarbeit, weil das ist schon wichtig zu verstehen, wie das Mutterthema war und da auch in den Frieden zu kommen. Ja, zu sehen, ja, dass nicht jede Prägung vielleicht so schmerzfrei war, wie man sie gern gehabt hätte, aber dass es heute eventuell auch die größte Ressource ist und daraus dann in die Kraft zu kommen. Und ich arbeite wirklich, habe ich ja auch schon gesagt, mit vielen Coaching-Tools wie den Anteilen. Ich kann über Trancen an tiefere Schichten rankommen, was auch, finde ich, das ist immer wie Zauberei für mich. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, das ist wie Magie, ja, was da hochkommt. Und Gesprächstherapie, ganz klassisch. Aber man würde mit mir online arbeiten, was sehr gut geht. Hätte ich niemals gedacht früher, als ich selbst...
Funktioniert einwandfrei. Wahnsinn. Ich habe ja auch jahrelang nur Online-Coachings gemacht.
Also ich bin selbst überrascht. Und selbst da kann man gute Aufstellungsarbeiten machen mit anderen, finde ich. Und arbeite online sehr gerne, habe eben auch die Praxis. Und dann würde man vereinbaren, das mache ich immer ganz schwingungsfähig, weil der Coach ist nur, ich halte nur den Raum. Der Klient darf oder die Coachee, sagt man, der oder die Coachee darf bestimmen, wie das läuft, ob wir uns einmal die Woche treffen, anderthalb Stunden, ob wir Intensivsessions machen. Ich habe schon alles dabei gehabt.
Du machst ja auch Retreats, ne?
Ich mache auch die Retreats, genau. Das Frieden und Liebe Retreat war jetzt vor 2 Wochen. Und da guckt man, und was der andere braucht, und je nachdem, manchmal, ich habe jetzt viele, die ich über ein Jahr schon begleite, ich bin ja mit den Mamis gestartet, weil ich eben dachte, das wäre mein Feld, und bin jetzt aber tatsächlich in der, ja, ganz groben Gesellschaft angekommen. Es gibt keinen Unterschied. Ich darf als Heilpraktikerin psych natürlich keine schweren pathologischen Fälle machen. Also niemand, der medikamentös eingestellt ist, niemand, Suizid ist ja gefährdet, ganz suizidgefährdet, ganz, ganz wichtig. Mhm. Also ich weiß genau, wo ich mich bewegen darf. Deswegen wollte ich auch unbedingt den Heilpraktiker Psychotherapie machen. Mhm. Weil ich kann das gut erkennen und sehen und weiß, okay, hier muss ich jetzt leider die Arbeit niederlegen, aber kann dann auch helfen, zum Beispiel den Therapieplatz zu finden.
Und man findet dich ja auch auf deiner Website und auf Instagram. Mhm. Ist es immer noch Holistic Mom auf Instagram?
Es ist noch Holistic Mom. Mein Mann macht gerade mit AI meine neue Website, Holistic Momentum, was ich total cool fand. Der hat das auch mit GPT entwickelt. Ja. Ich bin ein großer digitaler Freund, dass ich jetzt aus Holistic Mom Holistic Momentum mache und da auch meine Kurse dann leben dürfen.
Total cool.
Die gibt's aber noch nicht. Ich denke, wenn die Folge ausgestrahlt wird, so schnell sind wir nicht. Und meine Website Holistic Mom habe ich selber mit Canva erstellt. Das vielleicht auch noch.
Cool.
Ich war der Perfektionist wirklich schlechthin in der Agentur und habe gesagt, nein, das nimmst du nicht mit in seine Selbstständigkeit. Du machst die Website alleine, du nutzt die Bordmittel, die du hast und nimmst einfach die Stärken und setzt die um. Dann habe ich meine Website gebaut, bin rausgegangen, habe Visitenkarten gedruckt und die Website ist es auch immer noch.
Cool, so, also, ich lieb's.
Ja.
Es ist einfach so cool, es ist so authentisch, es ist so nahbar, es ist so schön. Und ich glaube halt auch, dass sich da wieder total viele damit identifizieren können, weil es ist halt nicht so. Also auch wenn ich, wenn ich jetzt hier so junge Unternehmen bei mir, bei Jack's Beautyline, ne, die kommen zu Besuch oder die sprechen mich und dann sagen die, ja, boah, das ist so krass, wie das bei dir schon alles ist und wie professionell. Und dann erzähle ich auch immer, wie das bei mir angefangen hat, wie ich da meine ersten Pinsel auf dem Boden sitzend bei mir im Prenzlauer Berg auf dem Boden bemalt habe. Da gibt es noch Fotos von mir. Oder auch Lisa und ich, meine Geschäftspartnerin und ich, wir haben alles selber gemacht. Wir haben die Pakete selber gepackt. Wir haben komplett alles wirklich selber gemacht. Wir haben die Fotos für die Website selber gemacht. Wir haben auch die Website damals noch mit Squarespace gebaut, ja. Irgendwann dann ganz viel, viele Jahre später dann mit Shopify. Wir haben alles selber gemacht.
So cool.
Es ist natürlich auch schwieriger, dadurch dann auch loszulassen, ne? Wenn man alles mal selber gemacht hat, ne? Dann denkt man ja auch bis heute noch, man muss das auch so weitermachen. Ja. Also in dem Prozess sind ja jetzt Lisa und ich gerade so. Aber ich finde es halt so cool, weil das gehört so dazu. Und bei Jack's Beautyline denke ich manchmal so, ja, wofür braucht man mich denn hier überhaupt noch? Es ist ja alles schon so cool. Ich würde immer sofort wieder von ganz vorne anfangen, weil ich das so herausfordernd, so spannend finde und es so viele Möglichkeiten bietet. Und ich glaube auch, das ist so schön, dass du das nochmal sagst. Es ist totaler Quatsch, zu perfektionistisch direkt ranzugehen.
Ja.
Sich direkt zu vergleichen mit den ganz großen Big Playern ist einfach totaler Quatsch, weil da stecken wirklich Millionen Budgets irgendwann dahinter. Da stecken so viele Mitarbeiter hinter, die das alles machen. Aber ich glaube, dieser Charme und auch als ich ja damals angefangen habe, war ich ja 25 und wirklich auch dieser Charme, ne, ich glaube auch, warum wir dann in kürzester Zeit, hatte ich eine Doppelseite in der Gala, wo sie dann so die Bilder, ich habe das noch zu Hause liegen und wenn ich jetzt diese Bilder ansehe von diesem selbst eingerichteten Store, das war nur mit so Flohmarktmöbeln und so, dann denke ich, wie krass, dass die Gala das damals geprintet hat. Also wirklich, da lagen so, da waren so zwei so Steinrehe im Fenster und so, es sah so cheesy aus, das war so total. Aber ich glaube, es war dieser selbstgemachte Style und dass Leute sagen, boah, voll cool, die Person möchte ich voll gerne supporten, weil man halt sieht, dass das so self-made ist und das ist so cool und das ist auch so der absolut richtige Weg, es alles erstmal am Anfang selber zu machen, weil nur dann weißt du auch wirklich, was dahinter steckt, wenn du das irgendwann mal großgezogen hast. Und bei dir, Jeannie, ich mache mir da gar keine Sorgen, du wirst es noch so weit schaffen. Ich bin mir so sicher, dass du noch ein Stück weit diese Welt besser machen wirst. Also mein Leben hast du auf jeden Fall ein Stück weit besser gemacht und schöner gemacht.
Auch.
Und ich liebe es, mit dir befreundet zu sein. Und ich fand es so toll, dass du so mutig warst und heute hier warst und das jetzt gemacht hast. Und ich glaube, du wirst ganz überrascht sein, wenn du die Folge siehst und na, du kannst es ja auf YouTube dir angucken.
Mal gucken,
das Next Level.
Ja.
Oder halt dann irgendwie auf einer deiner Lieblingsportale einfach auch anhören. Und ich glaube, das wird schon komisch für dich sein, weil das ist definitiv am Anfang, ich weiß auch noch genau so die ersten Male, als ich mich selber gehört habe, das ist halt einfach komisch und dann denkt man auch so, Gott, wie sehe ich denn da aus und was war? Na, dann wirst du wahrscheinlich sagen, oh, warum hat denn die Miri mir den Pony nicht anders gemacht?
Ja, ich habe dich noch gefragt.
Aber Das Schöne ist, auch das lernen wir alles und es wird immer besser und immer leichter und irgendwann machst du dir gar keine Gedanken mehr über dein Pony oder sonst irgendwas, sondern irgendwann weiß man ja auch voll, dass der Inhalt das Eigentliche ist und dass dieses, auch was wir alle so weitergeben, ja, und dieses Schöne, ne, dieses von innen herausstrahlen, das eigentlich wirklich die wahre Schönheit ist und nicht dieses, wie perfekt sehe ich aus, wie perfekt ist meine Website, wie perfekt und wie ist wie perfekt gerade ist meine Nase, darauf kommt es im Endeffekt nicht an. Deswegen, das ist halt so wichtig für diesen Start und auch so dieses Ganze, wie man da so reinkommt.
Genau. Und wirklich, also einfach machen. Ich habe mich jetzt einfach ein Jahr lang getraut, mich auf Instagram zu zeigen und deswegen kann ich jetzt hier sitzen.
Siehst du? Und das ist nämlich der Next Step. Und dann irgendwann geht das immer weiter und irgendwann wirst du dir auch gar keine Gedanken mehr dazu machen, sondern wirst du halt auch einfach noch besser verstehen. Zum Beispiel, ich schaue mir auch immer wieder auch so meine eigenen Glowcast-Folgen an oder höre mir irgendwie meine Lives an oder sowas. Genau aus dem Grund, weil ich immer sage so, vielleicht kann ich ja noch mal ein bisschen mehr daraus lernen, wie ich es jetzt dieses Mal gemacht habe. Vielleicht kann ich es ja anders nächstes Mal noch anders machen. Und ich glaube, das ist es. Einfach machen, sich trauen, Wege finden. Sprechenden Menschen wird geholfen. Ne? Ja. Also einfach auch diesen Weg zu finden, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Sich für nicht zu schade auch zu sein, finde ich. Ja? Auch zu sagen so, hey, jetzt fange ich mit dem an, dann mache ich vielleicht das. Und das auch mal auszuprobieren, finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Weg. Und
man darf sich verändern, man darf die Richtung ändern und man darf, finde ich, auch immer so ein bisschen über die Komfortzone hinausgehen, weil dann verbreitert man den Raum einfach und man kann ja wieder zurückkommen und die Tools sind wichtig, dass man sich wieder zu Hause, ich werde mich jetzt danach in die Ruhe begeben, wir gehen jetzt schön essen.
Ja. Wir machen jetzt einen Lunch zusammen.
Total schön, ich kann dann mit dir das Schönste machen und zwar Freundinnenaustausch, ich kann mich danach ausruhen. Und habe dann wieder für mich den Raum größer gemacht, wo mein Toleranzfenster ist. Und wenn man das nicht alleine schafft, dann kann man sich immer Hilfe holen. Und das ist so wie meine Aufgabe.
Ja. So schön. Also ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und ihr habt wieder ganz viel aus dieser Folge mitgenommen. Wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst uns eine gute Bewertung auf YouTube oder auch auf eurem Lieblingsportal. Vielleicht hört ihr jetzt gerade hier über Spotify zu. Wäre so schön, wenn ihr uns gut bewerten würdet, weil das würde immer super dem Podcast helfen. Vielen Dank, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Nächste Woche geht es weiter mit einer spannenden Folge und ich wünsche euch jetzt eine glowige Woche. Bis dahin. Ciao.